Das ist der Podcast Ein nimm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Konnichiwa, Ohayo gozaimasu oder Konbanwa, je nachdem, wann ihr da draußen diesen Podcast hört. Ein herzliches Willkommen zu unserer Podcast-Folge Nummer 26. Ich bin ganz schön verblüfft, dass wir es schon so weit geschafft haben. Ich will mal zurückerinnern, wann das angefangen hat. Das fühlt sich so ein bisschen an, als wäre es erst gestern gewesen. Aber wir sind schon bei Folge 26. Ich komme gerade mit einer Teegeschwendtner Reisegruppe, beziehungsweise zwei Teegeschwendtner Reisegruppen. Eine davon war mir unterstellt sozusagen, für die war ich verantwortlich. Und die andere hat mein herzallerliebster Kollege Lukas Parobi durch Japan geführt. Und wir waren gerade wieder mal in einer unserer Lieblingsländer, muss man sagen. Ich bin sehr, sehr gerne in Japan. Das erste Mal 2008 da gewesen, damals noch mit dem Rucksack und einem Lonely Planet und ohne Übersetzer-App auf dem Handy, denn Smartphones gab es damals noch nicht so richtig oder ich hatte kein Geld dafür. Und seitdem habe ich Japan schon oft bereist. Und wir waren mit zwei Reisegruppen vor Ort, haben uns einmal die Teekultur Japans angeschaut und natürlich auch unsere Teelieferanten, unsere Teebauern besucht. Und wie könnte es da besser passen, als eine Community-Folge mit dem Schwerpunkt Matcha zu machen? Diejenigen von euch, die uns auf Social Media folgen, haben wahrscheinlich auch meinen Aufruf dazu gehört, beziehungsweise gesehen. Den habe ich im wunderschönen Tokio gemacht und freue mich, dass doch wirklich einige sehr, sehr schöne Fragen zurückgekommen sind, die wir in dieser Folge beantworten werden. Ich gieße mir erstmal einen leckeren Tee ein. Und nein, falls ihr dachtet, ich habe jetzt einen Japan-Tee in der Kanne, das ist nicht richtig. Heute, nicht nur, weil ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel Japan-Tee getrunken habe, aber wir wissen ja auch, Koffein ist für die Stimme da manchmal ein bisschen anstrengend, zumindest bei mir ist das so. Und deswegen habe ich heute unseren österreichischen Bergkräutertee in der Tasse. Den mag ich persönlich nämlich sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, mit der absolut hervorragenden Unterstützung meiner Kollegin Christiane, die mir nämlich die Fragen hier einspielt bzw. vorliest, wir haben einige Sprachnachrichten bekommen, aber auch einige schriftliche Fragen, geht unsere, ich glaube, zweite Community-Podcast-Folge los. Ich melde mich aus unserem Podcast-Studio Königswinter und freue mich auf eure Fragen. Tatsächlich habe ich die meisten davon mir vorher angeschaut, um natürlich so ein bisschen vorbereitet zu sein, aber ich weiß nicht so genau, in welche Reihenfolge die Christiane mir jetzt hier reingibt und freue mich auf eure Fragen und hoffe, diese auch entsprechend gut beantworten zu können. Also, Christiane, schieß los mit der ersten Frage.
Arnulf hätte gerne bitte Bilder von den Mitreisenden, besonders von unserer lieben Frau Müller.
Ah, ein Wissender. Schöne Grüße an Arnulf, wer auch immer du bist. Frau Müller. Wer ist Frau Müller? Frau Müller war in meiner Reisegruppe. Wir haben passend zu unseren beiden Shinchas, die wir traditionell im Sortiment haben, nämlich Kiri Sakura und Shimoyama, haben wir beide Reisegruppen so genannt. Das ist immer sehr verwirrend, wenn ich dann die Reisegruppendaten an die Unterkünfte weiterleite. Das ist Gruppe Kiri Sakura, denn Kiri Sakura bedeutet Kirschblüte im Nebel. Die wundern sich dann immer, was da für komische Deutsche kommen. Und meine Reisegruppe war Shimoyama, denn das ist mein persönlicher Favorit unter den beiden Shinchas. Und mit dabei war Nadja Müller, unsere langjährige Franchise-Partnerin aus Kaiserslautern. Also an dieser Stelle herzliche Grüße an die Nadja, die hoffentlich diesen Podcast abonniert hat. Und ja, in den nächsten Tagen und Wochen werden auch immer wieder mal ein paar Infos und Highlights aus unserer letzten Japan-Reise auf Social Media landen. Natürlich gibt es auch irgendwo ein Gruppenfoto und da wird auch die Frau Müller hoffentlich zu sehen sein. Vielen Dank an Arno für diesen besonderen Wunsch. Nächste Frage bitte.
Books and Bunnies möchte wissen, was ist der Unterschied zwischen normalem Grüntee und Matcha?
Also das ist quasi der Einstieg in die Verständniswelt, wie man eigentlich Zugang zu Matcha kriegt. Also normaler Grüntee ist ein bisschen so die Frage wie, was ist normale Milch? Ne? Also bei mir zu Hause wäre das zum Beispiel Hafermilch, wenn 3 von 4 Leuten Hafermilch trinken und meine Tochter trinkt Kuhmilch. Aber ich sage, dann wenn ich sage normale Milch, ist bei mir Hafer. So, was ist normaler Grüntee? Damit wird in aller Regel Blatttee bezeichnet, beziehungsweise Tee, der auch dann vielleicht im Aufgussbeutel landet. Also ein klassischer Tee, der mit Hilfe von heißem Wasser zubereitet wird. Wenn ich jetzt an losen Tee denke, dann kommt mir da sofort natürlich Sencha in den Sinn oder auch Bancha, Kukicha, Gyokuro, Kabusicha, also die ganzen Blatttee-Sorten, wenn wir jetzt im Ursprungsland Japan bleiben. Und die Zubereitung ist eigentlich immer sehr ähnlich. Das heißt, ich habe heißes Wasser. In der Regel verwenden wir dafür kein kochendes Wasser, sondern abgekühltes Wasser. So Pi mal Daumen, 80 Grad ist immer so ein guter Richtwert. Da kann man eigentlich nie was mit falsch machen. Im Zweifelsfall bin ich dafür, tendenziell ein bisschen kühler zu nehmen, anstatt zu heiß. Denn je heißer das Wasser, desto mehr Bitterstoffe lösen sich auch. Und dann wird mit dem heißen Wasser werden die Teeblätter übergossen. Und dann haben die ihre Ziehzeit von 1,5 oder 2 oder 2,5 Minuten, je nach persönlichem Geschmack. Und danach werden die Teeblätter rausgefiltert, über so einen Dauerfilter zum Beispiel. Und dann habe ich einen Teeaufguss. Das ist der normale Grüntee, also der klassische Blatttee. Matcha hingegen, das sagt schon eigentlich der Name, bedeutet vermahlener Tee oder gemahlener Tee. Und anders als ein regulärer Blatttee wird Matcha nicht aufgegossen und gefiltert, sondern er wird, also das Pulver wird zerkleinert auf eine sehr, sehr, sehr kleine Partikelgröße. Im Idealfall so klein, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt als Partikel im Mund. Das spricht auch schon mal für einen guten Matcha. Und dann wird der Matcha gelöst in Wasser und auch sofort getrunken. Das heißt, ich kann den entweder über, also klassisch in einer Matcha-Schale mit einem Bambusbesen, dem Chasen, aufschlagen. Dann wird er so schaumig und kriegt auch so eine Crema, ähnlich wie beim Espresso tatsächlich. Oder ich gebe den Matcha in eine Trinkflasche, verschraube die, fülle Wasser ein und schüttel das Ganze. Dann habe ich es auch natürlich irgendwie vermischt. Oder ich kann das Ganze mit so einem elektrischen Milchaufschäumer verquirlen. Egal wie, ich muss aber das Pulver mit dem Wasser vermengen. Und der große Unterschied ist die Portionsgröße. Das heißt, bei einem klassischen Blatttee würde ich mir in der Regel vielleicht 0,5 Liter oder 1 Liter oder wenn ich eine ganze Familie zu versorgen habe, vielleicht 1,5 Liter zubereiten. Beim Matcha hingegen ist die Portionsgröße immer eine Trinkportion. Das bedeutet zwischen 80 und 100 Milliliter. Auch hier wieder so ein bisschen wie ein Espresso, ne? Also klein und dann kräftig. Und das ist so der Hauptunterschied. Bei einem klassischen Blattgrüntee wird der Tee aufgegossen und nachher rausgefiltert. Beim Matcha hingegen wird das fein vermahlene Pulver gelöst im Wasser und wird mitgetrunken. Das heißt, ich esse sozusagen die Teeblätter. Und das ist im Grunde genommen der Unterschied zwischen Blatttee und Matcha. Vielen Dank für diese sehr, sehr wichtige Frage zum Verständnis unserer Podcast-Folge. Weiter geht's.
Lili hat geschrieben, hey, ich habe ein paar Fragen zu euren Matchas. Sind eure Matchas Blends oder Single Origin? Aus welchem Kultivar sind die Matchas gemacht?
Da gehen wir jetzt schon wieder komplett in die andere Richtung. Da hat also jemand, ne, Shoutout an Lili, du hast offenbar schon ein sehr viel größeres Verständnis von Matcha. Also, wir müssen erstmal klären, was ist ein Blend und was ist ein Single Origin? Traditionell kennen wir diese Begriffe eigentlich aus einem anderen Genussbereich, und zwar zum Beispiel aus dem Whisky. Da haben diese Begriffe Blend und Single Origin schon eine jahrzehntealte Tradition. In Deutschland kommen wir erst so nach und nach, in den letzten 2, 3 Jahren kam erst dieses Verständnis dafür, was das eigentlich bedeutet. Also beide Begriffe sind logischerweise Englisch und ich übersetze die mal. Blend ist nicht weiter als eine Mischung und Single Origin ist eine einzigartige oder eine eindeutige Herkunftsbezeichnung. Das heißt, bei einem Blend habe ich Rohwaren von zum Beispiel verschiedenen Vorproduzenten oder verschiedenen Ursprüngen, die ich dann verblende, also die ich mische. Bei einem Single Origin kommt das Ganze entweder von einem einzigen Produzenten oder aus einem einzigen Gebiet. Na, um das mal im Whisky zu sagen, ich habe jetzt zum Beispiel Fässer, die sind meinetwegen 5 oder 10 Jahre alt gereift und dann vermische ich die, damit die im Durchschnitt halt einfach eine gewisse Geschmackscharakteristik haben oder ich habe bestimmte Fässer aus Eiche oder aus was auch immer. Manche sind geflammt, manche nicht. Also ganz viele unterschiedliche Charakteristiken, die ich dann in einer Mischung vereine. Das gibt es im Tee auch schon seit Jahrhunderten. Ne? Die Ostfriesenmischung oder der English Breakfast, das sind klassische Beispiele für ein Blend, wo wir verschiedene Ursprungsgebiete haben, die jede für sich genommen eine eigene Charakteristik haben und in der Mischung dann zu einer Komposition gemacht werden. So. Single Origin, ganz anderes Extrem. Da haben wir, wenn wir jetzt vom Tee ausgehen, beispielsweise eine bestimmte Anbauregion mit einem bestimmten Anbauer. Also Jetzt gerade zum Beispiel ist unser Nepal Sundarpani Flugtee gerade frisch eingetroffen und der kommt aus der Region Nepal, also aus der Region Ilam in Nepal, vom Garten Sundarpani. Das ist also Single Origin, das ist ein einziger Lieferant, der diesen Tee herstellt. So, gehen wir jetzt mal zurück zum Matcha. Sind es jetzt Blends oder Single Origin? Diese Frage lässt sich relativ leicht beantworten. Es sind Blends, denn die Menge, die wir brauchen, ist so groß, dass sie in Japan in der Regel kein einzelner Teebauer oder kein einzelnes Teefeld hergibt. Also im Durchschnitt hat ein japanischer Teebauer eine, also Tee unter Kultivierung von etwa 3 bis 5 Hektar. Das ist nicht besonders viel. In Darjeeling haben die Teegärten also etwa 150 Hektar Fläche. Da kommt man natürlich auf viel mehr Ertrag hinten raus. Und das heißt, wir müssen zumindest von verschiedenen Teefeldern ernten und dann einen Blend machen für den Matcha. Jetzt ist es so, dass unsere 3 Sorten Sei, Jaku und Kei kommen allerdings alle aus dem gleichen Gebiet, nämlich Kirishima auf Kyushu, das ist die Südinsel, und werden auch von der gleichen Teebauernfamilie verarbeitet. Die sind mittlerweile relativ groß, machen Bioanbau und das sind auch mehrere Brüder, die das machen. Und die haben verschiedene Teefelder, also insgesamt um die 35 Hektar. Das ist sehr, sehr viel für japanische Verhältnisse. Und die verarbeiten verschiedene Teefelder zu dann den Mischungen. Also es sind Blends, die einzelnen Kultivare, und du willst es wirklich genau wissen, Lili, ne? Die einzelnen Kultivare sind Yabukita, Sai Midori und Oko Midori. Midori heißt in dem Fall grün, also die sind verantwortlich für die schöne grüne Farbe. Und Yabukita ist schlichtweg die meist angebaute Pflanze, also der meist angebaute Kultivar in Japan. Ungefähr 75% aller Flächen werden heute mit Yabukita bewirtschaftet. Die ist eigentlich so maßgeblich quasi die Pflanze, also die Teepflanze Japans, hat aber den großen Nachteil, die Yabukita lässt sich nicht unendlich lange überschatten. Das heißt, wenn ich höhere Überschattungsdauern haben möchte, dann brauche ich andere Kultivare, die das mitmachen. So, das war jetzt ein ganz schöner Deep Dive hier in das Thema Matcha, Blend und Kultivare. Ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Vielen Dank.
Jetzt kommt eine Sprachnachricht von Bella.
Also, ich bin absolute Teetrinkerin, trinke jeden Morgen meinen schwarzen und grünen Tee, kaufe die auch meistens bei Gschwendtner. Und ich habe mich jetzt auch mit dem Chef unterhalten und der sagte, dieser Matcha-Markt drängt alles so ein bisschen zurück, die normalen Tees. Wir trinken auch gerne Matcha, aber da bin ich mir noch sehr unsicher, was und wie und wo. Und auch die Kinder mögen den jetzt. Also wenn ich sowas trinke, möchte ich gerne schon ein gutes Produkt, was zwar auch noch zahlbar sein soll. Was wäre denn da so der Beste? Also dieses Ceremonial, glaube ich. Und also mir ist es auch wichtig mit Bioprodukten. Deswegen, das ist bei euch ja auch eigentlich schön gekennzeichnet. Und da verlasse ich mich dann auch drauf. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was wir so online dann noch sehen.
Auch das geht wieder sehr, sehr tief in die Thematik rein. Vielen Dank, Bella, für diese sehr, sehr spannende Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, wen du mit Chef meinst, wahrscheinlich den Inhaber von einem Teegeschwendner Fachgeschäft. Schöne Grüße. Und ja, der Matcha-Markt, das haben wir, glaube ich, alle, die Matcha-verrückt sind da draußen, in den letzten 1,5 Jahren mitbekommen. Der Matcha-Markt ist komplett wahnsinnig geworden. Die ganze Welt trinkt Matcha. Auch jetzt in Japan haben wir das gesehen. Man bekommt jetzt in jedem Geschäft irgendetwas, was sie da verkaufen, plus Matcha. Also es ist wirklich Wahnsinn. Es gibt alle Produkte, alle Souvenirläden haben irgendwie Matcha. Es ist so, als würdest du in Deutschland einfach alles mit Lederhosen und Weißwurst vermarkten. Es ist völlig absurd. Die Japaner sind auch so mittlerweile ein bisschen genervt davon, weil sie halt nur irgendwie auf Matcha reduziert werden. Es gibt so viel Schönes außerhalb von Matcha auch in Japan. Aber zurück. Der Matcha-Markt bzw. die Nachfrage hat natürlich für ordentlich Wirbel gesorgt. Das bedeutet, die weltweite Nachfrage nach Matcha ist extrem gestiegen. Und vor allen Dingen in Europa und auch Nordamerika ist der Wunsch nach japanischem Matcha sehr, sehr stark gestiegen. Das ist nicht überall so. Wenn wir zum Beispiel nach Südkorea blicken, wo auch ein extrem hoher Teeverbrauch da ist, da wird vor allen Dingen koreanischer Matcha, also heimische Produktion, verwendet. Und in China genauso, da wird vor allen Dingen chinesischer Matcha getrunken. Das Ganze hat natürlich Folgen. Japan hat einen sehr, sehr, sehr geringen Anteil an der Welt-Tee-Produktion. Also wir reden weltweit von etwa 6 Millionen Tonnen fertigen Tees, die jedes Jahr hergestellt werden. 6 Millionen Tonnen, das ist Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen. Und davon ist ein sehr, 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 sehr geringer Anteil japanischer Tee. Also Japan taucht in allen Statistiken immer unter Sonstiges auf, weil es weniger als 2% der Weltmenge an Tee ist Japan. Und davon ist nochmal ein sehr geringer Anteil Matcha. Also ich glaube, Matcha hat einen weltweiten Anteil von 0,003%. Das ist also unglaublich gering. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn die ganze Welt auf einmal ihren Matcha und Matcha Latte und hast nicht gesehen trinken möchte, das kann Japan gar nicht alles beliefern. Das geht nicht, das ist unmöglich. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den normalen Blatttee, denn immer mehr Teebauern in Japan sehen natürlich den Bedarf an Matcha und müssen dann oder wollen ihre Produktion umstellen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum nicht nur Matcha teurer wird, sondern auch normaler Blatttee. Der wird auch teurer, weil es natürlich auch immer mehr Teebauern gibt, die jetzt Matcha produzieren. Das ist nur so eine Randnotiz, aber generell wird einfach durch diesen Bedarf weltweit werden diese Tees aus Japan schlichtweg teurer, weil immer mehr Menschen Japan-Tee trinken möchten. So, kommen wir zurück. Ich finde es sehr schön, dass deine Kinder jetzt auch Matcha trinken. Mein Sohn übrigens auch. Mein Sohn ist 11 und der hat mich das letzte an einem Sonntagmorgen gefragt, Papa, machst du mir einen Matcha-Latte? Sagte ich, alles klar, musst du noch Hausaufgaben nachholen oder warum brauchst du jetzt hier den Kick an Koffein? Sehr schön. Finde ich gut. In Japan übrigens dürfen Kinder schon im Grundschulalter Tee trinken, das nur so nebenher. Du möchtest wissen, was sollst du trinken, was ist noch bezahlbar, Bio, Ceremonial Grade. So, da kommen wir jetzt natürlich zu einem Punkt, der für alle Lebensmittel gleichermaßen gilt und der bedeutet, kauf dort, wo du Vertrauen hast. Also geh in ein Fachgeschäft, lass dich beraten, hinterfrage, wo kommt das Ganze her. Also wenn du zum Beispiel von deinem Teehändler des Vertrauens weißt, ja, der kommt aus der Region, ist biozertifiziert und ich kann dir sagen, was da drin ist. Und wenn du möchtest, kriegst du auch noch eine Rückstandsanalyse kostenfrei. Dann ist das sehr, sehr gut. Dann hast du nämlich komplette Transparenz über die Lieferkette. Dann weißt du, wo es herkommt. Wenn du jetzt allerdings einen Matcha irgendwo im Internet oder irgendwo draußen im Handel kaufst, da steht einfach nur Matcha drauf und da steht keine Herkunftsangabe, das Ganze ist nicht zertifiziert und dann kostet diese Dose vielleicht 9,99 €, dann weiß ich nicht, ob ich das probieren würde. Das muss nicht immer schlecht sein im Sinne von, nicht, dass ich mich damit vergifte, um Gottes Willen, es ist Tee. Ne? Also das, du wirst ja mit in aller Regel nichts Schlimmes tun, aber vielleicht ist es ein alter Matcha oder es ist kein japanischer Matcha oder es wurde zum Beispiel an irgendwas anderem gespart. Also 9,99 € für eine 30 Gramm Dose Matcha, irgendwo muss gespart werden, das geht nicht anders. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also meine Empfehlung ist immer, kauf dort, wo du Transparenz bekommst, dort, wo du Vertrauen hast, wo man dir auch Auskunft geben kann. Ne? Also auch wir kriegen immer wieder Nachfragen, wo kommt das her oder kann ich eine Analyse haben? Ne, das stellen wir alles gerne zur Verfügung, weil wir unsere Lieferanten seit Jahrzehnten kennen und das ist wichtig. Grundsätzlich Bio ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Das muss aber nicht zwangsläufig auch immer der ausschlaggebende Punkt sein. Also ganz neu bei uns ist beispielsweise der Matcha Co. und der ist aus konventionellem Anbau. Allerdings kommt der auch aus Japan und wird bei uns im Labor geprüft. Also ne, Bio ist ein guter Indikator, wenn du sonst nichts hast, aber wenn du einen Händler des Vertrauens hast, dann wird der auch entsprechend seine konventionellen Produkte untersuchen lassen und nur das zulassen, was auch entsprechend den gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist. So machen wir das zumindest. Also egal ob Bio oder konventionell, alles wird bei uns im Labor geprüft. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für andere Ursprünge. Also guck einfach, dass du ein gutes Gefühl dabei hast, dass man dir Auskunft geben kann und kauf dein Matcha einfach bei uns. Das ist schon die beste Antwort dabei. Vielen Dank für diese spannende Frage, Bella.
Nicole möchte wissen, wie unterschiedlich kann Matcha schmecken und welche Rolle spielt das Anbaugebiet?
Ich muss mal gerade so einen Schluck Tee hier nehmen. Das ist ja, also wenn man so eine Community-Podcast-Folge hat, dann spricht man doch schon ganz schön viel alleine. Ne? Das fällt mir gerade mal wieder so auf. Danke, Nicole, für die sehr, sehr wichtige Frage. Macht denn das überhaupt einen Unterschied? Also muss ich hier wirklich 30, 40 oder 50 Euro für eine Dose Matcha ausgeben, ne, wenn ich das doch auch in der Drogerie für den Zehner kriege? Das alles ist letzten Endes eine Geschmacksfrage. So, und es ist auch die Frage, wie trinkst du deinen Matcha? Also machst du daraus zum Beispiel einen Smoothie und machst da irgendwie noch ein bisschen Obst rein, ein bisschen Spinat oder sonst irgendwas und Matcha ist eine Zutat von mehreren, dann wird der Geschmack vermutlich eine nicht so große Rolle spielen. Wenn du das Ganze allerdings pur genießt und schon eine schöne handgefertigte Chawan, also eine Matcha-Schale gekauft hast, und dir auch die Mühe machst, den Chasen, also den Bambusbesen, vorher einzuweichen und das Ganze so richtig zelebrierst, dann wird der Geschmack des Matchas natürlich eine viel, viel, viel wichtigere Rolle spielen. Ne? Trinkst du das als Matcha-Latte oder pur? Ne? Was machst du damit? Grundsätzlich kann man sagen, wie bei allen Lebens- und Genussmitteln, je hochwertiger, desto besser, desto komplexer, desto reichhaltiger wird der Geschmack sein. Beim Matcha ist es relativ simpel. Je einfacher der Matcha, desto herber ist er, desto weniger Komplexität bringt er mit, desto weniger Umami hat er auch und desto bitterer wird er auch letzten Endes. Ne? Also wir haben zum Beispiel unseren Matcha Culinary. Den kann man natürlich auch pur trinken, aber der ist relativ herb, weil der einfach auch etwas später geerntet ist und nicht so lange überschattet ist. In einem Mixgetränk, in der Matcha Latte, ist das vielleicht sogar ziemlich gut, weil er so eine gewisse Eigenständigkeit mitbringt. Wenn ich den aber pur trinke, ist er mir persönlich oftmals ein Ticken zu herb. Das Zweite, was natürlich eine Rolle spielt, ist die Vermahlung. Das heißt, welche Partikelgröße haben wir? Und da ist es recht einfach herauszuschmecken, handelt es sich um einen guten oder um einen schlechten Matcha. Wenn ich das Gefühl habe, ich trinke da irgendetwas, was Partikel hat, also was sandig irgendwie sich im Mund anfühlt, dann ist definitiv die Vermahlung nicht ordentlich und dann ist die Partikelgröße zu grob und das schmeckt man. Also einen guten Matcha sollte man auf der Zunge nicht spüren können, sondern der Geschmack ist da, aber die Partikel sind so fein, dass sie durch unsere Geschmacksknospen durchgehen. Und das sind zwei Aspekte, die beim Geschmack eine Rolle spielen. Letzten Endes natürlich auch die Farbe. Das heißt, wenn ich schon so einen dunkel-olivgrünen Ton habe, dann ist das natürlich auch irgendwie alter Matcha, dann bringt das irgendwie gar nichts. Das Anbaugebiet spielt eine Rolle. Der Matcha kommt ganz ursprünglich aus China, wurde dann vor vielen Jahrhunderten nach Japan gebracht. Die Japaner haben es sich dann zu eigen gemacht und sich den Ruf für den weltweit besten Matcha erarbeitet. Das heißt nicht, dass es in anderen Anbaugebieten nicht auch guten Matcha gibt, aber tendenziell muss man den mehr suchen. Also wir haben auch aus China dieses Jahr schon ein, zwei Muster gesehen, wo ich sage, das ist aber gar nicht so schlecht. Ne? Also da hat sich auch viel getan. Tendenziell gilt aber Japan häufig als quasi der Ursprung des Matchas. Qualitativ gibt es da auch wenig, was da rankommt, gerade in den oberen Bereichen. Wenn wir jetzt so auf die Einstiegsqualitäten gibt, dann gibt es mittlerweile auch aus China mit Sicherheit das eine oder andere, was in den nächsten Jahren spannend wird. Also die holen da viel auf, aber gerade qualitativ hochwertige Matchas, die verbleiben in Japan. Da gibt es für Bio-Produkte beispielsweise gibt es eigentlich fast ausschließlich Kagoshima. Es gibt noch ganz, ganz wenig Bio in Uji. Da haben wir auch einen Teebauern, der ab und zu mal eine Spezialität liefert. Aber das so zu den Anbaugebieten. Vielen Dank, liebe Nicole.
Nicole fragt, wie wichtig ist der Chasen und wie erkenne ich einen guten Chasen?
Das Erste, was mir schon mal auffällt, ist, dass du, liebe Christiane, Chasen richtig ausgesprochen hast. Ne?
Ich habe gerade aufgepasst bei dir.
Gerade auch bei den japanischen Eigennamen, die sind ja manchmal schon so ein bisschen komplex. Ne? Also das heißt zum Beispiel Gyokuro und Matcha und nicht Gyokuro und Matcha. Das heißt auch Chasen und nicht Chasen. Aber egal, wir sind ja immerhin hier in Deutschland und nicht in Japan. Du kannst auch Bambusbesen sagen, ne? Oder unsere Artikelnummer. Der Chasen, also der Bambusbesen, der ist für die traditionelle Zubereitung natürlich sehr wichtig. Das heißt, wenn ich den Matcha in einer Matcha-Schale, in der Chawan, zubereite, dann brauche ich irgendein Utensil, um den Matcha schaumig zu schlagen. Und das geht in einer traditionellen Matcha-Schale am allerbesten mit so einem Bambusbesen. So, und den brauche ich, um diese Crema zu erzeugen. Wenn ich den Matcha Latte zum Beispiel mache, dann könnte ich den Matcha auch in einem Shaker machen. Das funktioniert auch ganz gut. Da geht das ja nur oben drauf oder bei einem Smoothie oder ähnliches. Also der Chasen ist das elementare Werkzeug, was ich für die traditionelle Zubereitung, wenn ich ihn pur genieße, brauche. Jetzt kann man darüber streiten, ob ich direkt am Anfang auch direkt eine Schale brauche oder ob es nicht auch eine Müsli-Schüssel tut. Für den Anfang würde ich sagen, wer es ausprobieren möchte, kauf einen guten Matcha und kauf einen guten Chasen. Und dann kommt die Schüssel oder die Schale, das ist nicht die Schüssel, ne, kommt die Matcha-Schale im nächsten Schritt. Ne? Das, aber am Anfang kannst du dir wirklich ganz gut behelfen, indem du eine Müsli-Schale nimmst. So, der Chasen. Ganz wichtig ist, dass du ihn nicht trocken verwendest, sondern dass du ihn vorher einweichst. Das geht am allerbesten, wenn du heißes Wasser in deine Schüssel oder Matcha-Schale gibst und dann einfach ein paar Minuten den Chassen darin einweichen lässt. Wenn du das nicht machst, dann hast du das Problem, dass die Borsten irgendwann relativ schnell abbrechen. Und das möchtest du natürlich verhindern. Dann kannst du auch noch überlegen, wenn du einen Chassen hast, ob du einen Besenhalter dir dazu kaufst und immer nach der Benutzung den Chassen da drauf stellst. Der sieht so ein bisschen aus wie ein sehr, sehr stilisierter Weihnachtsbaum mit einem Loch oben drin. Da kommt dann der Chassen rein und dadurch behält er einfach sehr lange seine Form. Das ist hilfreich, wenn du planst, den natürlich lange zu benutzen und damit lange Freude zu haben. Den kannst du natürlich auch direkt mitkaufen, das wäre eine ganz gute Investition. Und einen guten Chassen erkennst du daran, dass er sauber und gleichmäßig verarbeitet wurde, dass also die Borsten relativ gleichmäßig sind. Es gibt da verschiedene Kennzahlen, 80, 100, 120. Dabei muss man allerdings sagen, werden nicht die Borsten einzeln gezählt, sondern es geht um die Dicke des Bambus, der dafür verwendet wird und wie viele Borsten theoretisch möglich sind. Also du kannst dir natürlich total gerne die Mühe machen und jede Borste zählen, das machen wir aber auch nicht, sondern es geht da eigentlich nur um die Dicke des Materials. Es gibt den einmal in Hellbambus und einmal in Braun. Der Unterschied ist, dass der bräunliche Chassen einfach anders behandelt wird und gedämpft wird. Dadurch kriegt er diese braune Färbung. Das ist reine Geschmackssache. Ich persönlich habe den hellen zu Hause, aber einfach nur, weil ich den schon seit 10 Jahren habe. Das darfst du dir aussuchen, wie du willst. Und wichtig ist einfach, dass du gut darauf achtest, dass du ihn also einweichen lässt und immer nachher auf den Besenhalter packst. Und wenn du irgendwo einen Chassen für irgendwie 9,90 € siehst, lass die Finger davon. Das ist nicht möglich, sondern der ist bis heute reine Handarbeit und hat eben entsprechend seinen Preis. Vielen Dank, liebe Nicole.
Nicole hat noch die spannende Frage: Wie wird ein Chassen traditionell hergestellt?
Ja, wie wird ein Chassen hergestellt? Das ist eine sehr gute Frage, denn ich habe ja gerade schon erzählt, der Chassen ist Handarbeit und das geht auch bis heute nur in Handarbeit. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass der Ursprung der Chassen heute in aller Regel nicht Japan ist, sondern China. Das liegt einfach daran, dass es in Japan schlichtweg kaum noch Leute gibt, die das können oder die das überhaupt machen wollen. Denn man muss eine bestimmte Bambusart dafür verwenden. Die wird relativ früh geerntet, dass sie also nicht zu dick wird. Der Hintergrund ist folgender: Wenn der Bambus zu grob wird, dann ist natürlich auch der Durchmesser des Chassen zu groß und dann kann ich ihn nicht mehr halten und der Bambus ist nicht mehr flexibel genug. So, dann wird er geerntet, geschnitten und wird dann eingeweicht, also wird bedampft, sodass er flexibel ist und wird von Hand, also wird eingespannt und von Hand mit einem scharfen Messer, ähnlich wie so ein Zweihandhobel aus der Holzverarbeitung, also wer das kennt, einfach mal Hobel suchen, ne, wird dann von oben quasi eingeschnitten und dann gebogen und in der Mitte wird er dann verdreht, also ne, es wird dann nach innen und nach außen gebogen und der wird dann auf Form gebracht und trocknet dann. Also der Chassen wird von Hand quasi eingeschnitten, wird in Form gebracht, alles ganz feucht und dann wird er in dieser Form getrocknet und so behält er dann seine Form und so wird er an uns geschickt und dann auch an euch weiterverkauft. Und damit ihr diese Form behaltet, empfiehlt sich so ein Besenhalter, damit er eben aufgefächert bleibt. Was passiert, wenn ihr das nicht verwendet, wenn ihr also nach der Verwendung den Chassen einfach hinstellt zum Trocknen, dann wird er relativ schnell wieder in sich, also in seine ursprüngliche längliche zylindrische Form zurückgehen. Das seht ihr auch. Also ein Chassen, der nicht in Form gebracht wird oder in Form gehalten wird, der hat nicht mehr diese schöne breite Auffächerung. Und das könnt ihr am besten verhindern, indem ihr einen Besenhalter verwendet. Vielen Dank für diese wichtige Frage zum Thema Utensilien.
Enteniko möchte gerne wissen, was ist der Unterschied von Japan-Matcha zu dem, was hier in Deutschland oft als Matcha verkauft wird?
Diese Frage hat uns auch in Japan ganz, ganz oft mit unseren Teebauern beschäftigt. Denn einer unserer Teebauern, mit dem wir schon seit mehr als 13 Jahren zusammenarbeiten, der arbeitet gerade an einem internationalen Standardwerk zum Thema Matcha. Die Japaner haben es nämlich leider verschlafen, das kann man gar nicht anders sagen, als den Begriff Matcha schützen zu lassen. Also Matcha ist einfach nur ein japanisches Wort für gemahlener Tee. Und da endet quasi die Definition und da beginnt das große Problem. Matcha ist kein geschützter Begriff. Das heißt also, Matcha kann ich zu allem eigentlich sagen, was aus Grüntee vermahlen wird. Also alles, was Camellia sinensis ist und was ich irgendwie zu Pulver verarbeite, darf ich theoretisch rechtlich gesehen als Matcha verkaufen. Und das ist eben das große Problem, was du ansprichst. Nicht alles, was im Internet oder generell im Handel verkauft wird, ist auch echter Matcha. Für uns definiert sich Matcha dadurch, dass er aus Tencha hergestellt wird. Und Tencha ist quasi die Vorstufe. Tencha bedeutet, dass die Teeblätter nach der Ernte verarbeitet werden. Sie werden also gedämpft, typisch japanisch gedämpft, und werden dann aber nicht gerollt. Also es wird kein Sencha draus gemacht, es wird kein Blatttee gemacht, sondern der Tee wird offen gelassen. Danach werden alle Stängel und Stiele mechanisch aussortiert und nur das reine Blattfleisch bleibt übrig und das wird vermahlen. So, das heißt, je nach Qualitätsstufe, wenn wir zum Beispiel unseren Matcha K nehmen, unsere höchste Qualität, haben wir einen Ausschuss von etwa 40%. Das bedeutet, 1 Kilo Rohtee geht rein und 600 Gramm Matcha kommen nachher raus. Das erklärt auch diesen Preis. Wenn ich das jetzt allerdings anders mache und einen Blatttee verarbeite, also einen Sencha herstelle und den nachher irgendwie industriell vermahle, dann habe ich einen Output von 100%. Das heißt, ich gebe 1 Kilo Sencha rein und kriege 1 Kilo Grünteepulver hinten raus. Das kann aber gar nicht die gleiche Qualität sein, weil ich ja da industriell auch die Stängel und Stiele mit vermahle. Und die werden niemals so klein, die werden niemals so fein. Und das schmeckt man, das spürt man auf der Zunge, das ist auch geschmacklich überhaupt nicht sinnvoll. Und deswegen ist für unser Empfinden ein Matcha definiert als Tencha, als Ausgangsmaterial und wird dann vermahlen. Für uns aktuell kommen derzeit alle unsere Matchas aus Japan. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt. Es gibt mittlerweile auch andere Länder, die aufholen in einer rasenden Geschwindigkeit. Also ob das in der Zukunft auch weiterhin ausschließlich Japan bleibt, das möchte ich an dieser Stelle hier nicht beantworten. Aber es gibt durchaus auch einzelne Hersteller in anderen Ländern, die das auch gut können. Das Witzige ist, die haben übrigens all ihr Know-how in Japan gelernt. Also wenn das auch in anderen Ländern gemacht wird, auf einer hohen Qualitätsstufe, dann immer nach japanischem Vorbild. Ja, und da muss man sagen, schade, dass es heute nicht mehr möglich ist, diesen Begriff Matcha sich schützen zu lassen. Deswegen Augen auf beim Matcha-Kauf, muss man sagen. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt bei der Frage, was soll ich denn kaufen? Kauf dort, wo du Vertrauen hast, wo man dir offen erklärt, wo das Produkt herkommt, wie es verarbeitet wird. Wenn für dich Bio ein Thema ist, dann greif gerne zu Bioprodukten. Ansonsten kannst du auch immer gerne bei den Händlern nach einer Analyse fragen. Ein guter, vertrauenswürdiger Händler wird dir ohne Probleme eine Analyse zuschicken können. Und das ist einfach das Wichtige. Also fühl dich gut dabei, stell Fragen und ein ordentlicher Händler mit einem ordentlichen Produkt wird dir diese Fragen auch ohne Probleme beantworten können.
Wir haben noch eine Sprachnachricht von Puppa.
Mich würde ja mal interessieren, also vor 15 Jahren hätte ich mir gewünscht, ich hätte nur in irgendeinem Café einen Matcha bekommen. Jetzt kriegt man ihn halt überall. Ich sag mal, in 8 von 10 kriegt man diesen gepanschten mit Zucker, wie heißt der, Rio und so weiter. Ja, also auch, man muss natürlich die Nadel im Heuhaufen suchen. Aber, also ich habe mal mitbekommen, Japan hat ja gesagt, dass die nicht weiter anbauen, weil die davon ausgehen, dass der Hype irgendwann wieder zu Ende ist. So, wie gehen die jetzt damit um? Weil der Import oder Export ist ja immens gestiegen. Und heißt das, man kriegt einfach nur gemahlene irgendwelche Grünteeblätter verkauft, ja? Das ist genauso, wie man sich damals gefragt hat, wo kommt plötzlich das ganze Bio her? Auf einmal ist alles Bio. So viel Anbaufläche kann es ja gar nicht geben. Und dasselbe gilt ja eigentlich für ein Matcha. Dann hieß es vor kurzem, es herrscht ein Matcha-Mangel. Der Matcha wird knapp. Jetzt schießt aber ein Matcha-Laden nach dem anderen aus dem Boden und ein Matcha-Startup. Jeder verkauft plötzlich Matcha und hat angeblich den besten. Das ist mir alles ein bisschen dubios.
Ja, Puppa, das kann ich verstehen. Also wenn ich mir den Markt anschaue, das ist wirklich Wahnsinn, was in den letzten 2 Jahren da passiert ist. Auch jetzt in Japan haben wir gesehen, dass wirklich fast jeder zweite Laden irgendwie Matcha verkauft. Das ist völlig absurd. Also auch in Japan ist es tatsächlich deutlich schwieriger geworden, als zum Beispiel Tourist oder Touristin einfach dort hinzugehen und sich einen guten Matcha zu kaufen. Wie erkenne ich das? Also grundsätzlich ist natürlich der Weg zum Fachgeschäft immer ein guter. Das heißt, da kann ich mir die Produkte anschauen, Ich kann mich beraten lassen, ich kann Fragen stellen. Im Internet ist das manchmal alles sehr, sehr schön dargestellt, muss man auch sagen. Ne? So die klassische Story ist, ich war irgendwie mit dem Rucksack in Japan und habe da Matcha entdeckt und jetzt habe ich den großen Wunsch, selber Matcha zu importieren. Jetzt muss man sagen, viele Startups, also ich habe nichts gegen Startups, finde ich toll, das macht ja auch den Tee einfach etwas präsenter, das muss man ja auch sagen. Also dieser Matcha-Hype bringt ja auch Menschen dazu, sich damit zu beschäftigen, die das vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Deswegen finde ich das gut. Also auch jeder Matcha-Latte, der getrunken wird, ist grundsätzlich eine gute Sache, weil einfach das Thema Tee und Matcha in den Fokus gerät. Das ist also schon gut, definitiv. Bin eben schon mal ein bisschen darauf eingegangen, dass natürlich jetzt gerade ein bisschen die Problematik herrscht, wie kann man diesen weltweiten Bedarf, diese Nachfrage nach Matcha überhaupt bedienen? Denn, das spielt ja auch noch eine große Rolle, ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ich mal einfach doppelt so viel, denn ich brauche erstmal den Rohstoff, ich brauche ja Teeblätter. So, und die werden nicht unbedingt mehr in Japan. Also grundsätzlich werden weltweit die Anbauflächen für Tee erweitert, ja, aber das heißt nicht unbedingt, dass auch die Anbauflächen für qualitativ hochwertigen Tee erweitert werden. Also es wird weltweit immer mehr Tee getrunken, aber auch sehr, sehr viel einfacher Tee oder auch Beutelqualität. Das heißt, wenn wir sagen, es kommt mehr Landfläche dazu, heißt das nicht, dass sie auch unbedingt dann für Matcha geeignet ist. In Japan ist zum Beispiel genau das Gegenteil der Fall. Jedes Jahr gibt es etwas weniger Fläche unter Teekultivierung, denn die japanischen Teebauern finden häufig keine Nachfolger. Und dann müssen sie einfach irgendwann, wenn sie im Ruhestand sind, sagen, okay, es gibt niemanden aus der Familie, der das machen möchte. Und dann muss ich das Teefeld aufgeben. Ne? Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Japan eine der geringsten Geburtenraten weltweit hat. Es gibt also auch jetzt nicht unendlich viele junge Japaner, die jetzt auf der Suche sind nach einer Beschäftigung. Im Gegenteil, Japan hat ein großes Problem, was einfach Nachwuchs angeht. Und das merkt man auch im Tee. Das heißt, es gibt zum einen mehr Nachfrage nach Tee und nach Matcha und zum zweiten in Japan zum Beispiel immer weniger Flächen. Das heißt, wir müssen uns schauen, wie sichern wir uns Flächen, wie sichern wir uns Mengen. Das sind natürlich dann die Gründe, warum wir in den Ursprung reisen, warum wir jahrzehntelange Kontakte haben und mit unseren Lieferanten sehr eng zusammenarbeiten. Und natürlich kann man sich so ein bisschen heranhangeln, wenn es um das Thema Preis geht. Also wenn ich jetzt im Internet einen Matcha für 9,95 Euro die Dose kaufe, dann muss irgendwo gespart werden. Das kann sein, dass einfach an dem, am Gewinn, an der Marge gespart wird. Das kann sein, dass am Verpackungsmaterial gespart wird. Eher unwahrscheinlich, wenn es in der Dose kommt. Es kann sein, dass an der Rohware gespart wird. Ist es Bio, ist es konventionell? Bio ist tendenziell immer einen Ticken teurer. Dann kann es sein, ist es alte Ware. Also wenn ich einen Tencha nehme, der 2 Jahre irgendwo rumgelegen hat, dann ist der natürlich günstiger, als wenn ich jetzt einen frischen Tencha nehme. Wobei in der aktuellen Lage würde ich sagen, einen 2 Jahre alten Tencha in Japan gibt es nicht mehr, weil der ist schon alles ausgetrunken. Also das, zumindest in Japan ist das nicht mehr der Fall. Dann ist die Frage, ist es japanischer Matcha oder kommt aus anderen Ländern? Chinesischer Matcha ist in der Regel günstiger. Oftmals auch schlechter, muss man sagen. Nicht immer, aber grundsätzlich spielt das auch eine Rolle. Es gibt zum Beispiel Matcha aus Südkorea, es gibt Matcha aus Indien, aus Thailand habe ich schon gesehen. Das war damals zumindest, als ich dieses Muster probiert habe, ungenießbar. Ich kann das als Tee-Nerd, der ich ja auch bin, gut verstehen. Auf der einen Seite freue ich mich, dass Matcha in den Fokus gerät. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, nicht noch einen Matcha-Laden. Für Matcha-Latte wird in aller Regel jetzt nicht der allerteuerste Tee verwendet. Also man kann einen Matcha-Latte auch mit unserem Matcha-K machen. Das wird ein Wahnsinns-Matcha-Latte, wird sich aber natürlich nicht rechnen für den Gastronomen oder die Gastronomin. Deswegen werden da eher einfachere Qualitäten genommen, also Culinary Grades, und dann ist es ja okay. Was die Spitzenqualität angeht, auch da wird sich der Markt irgendwie vermutlich von selber regeln. Bei den kleinen Startups ist es häufig auch so, dass die gar nicht direkt im Ursprung kaufen, sondern dass die über Großhändler gehen. Wie sich das in 2-3 Jahren herauskristallisiert, das ist jetzt ein Blick in die Matcha-Glaskugel, das kann ich jetzt so nicht sagen. Wichtig ist für uns, dass wir lange, lange, lange Beziehungen zu den Ursprungsländern haben, zu den Teebauern vor Ort. Deswegen sind wir auch so oft da, damit einfach da die Lieferkette gesichert ist. Und ich glaube, damals war der Spruch, die Renten sind sicher. Ich kann sagen, der Matcha ist sicher.
Noch ein sehr spannendes Thema. Carolicious hätte gerne ein Rezept für einen Matcha Cold Brew.
Carolicious. Sehr, sehr, sehr cooler Username übrigens an der Stelle. Finde ich sehr schön. Cold Brew Matcha. So, jetzt schlagen da in mir zwei Herzen. Das eine Herz sagt, aus offiziellen QS-Gründen würde ich dir gar keinen Cold Brew Matcha empfehlen. Denn, das erkläre ich gerne, für einen Cold Brew müssen wir bestimmte Parameter einhalten, was Mikrobiologie angeht. Das heißt, das Produkt muss steril sein. Also genau so, wie man sich das vorstellt. Wenn wir ein Produkt haben, das, wo wir sagen, das kannst du ohne Probleme in Cold Brew machen, dann darf da nichts drauf sein. Ja, was meine ich mit, da darf nichts drauf sein? Ich rede von Mikroorganismen, Bakterien. Das, was wir auf allen Lebensmitteln finden. Wenn ich einen Apfel habe, den ich mir vom Baum pflücke, dann sind da ganz, ganz viele Bakterien drauf, weil es nun mal ein Naturprodukt ist, ein Agrarprodukt, das draußen wächst. Das heißt, den Apfel waschen, das hat eher weniger damit zu tun, dass ich Bakterien rauswasche, sondern vielleicht auch eher irgendwelche Pflanzenschutzmittelrückstände, die, wenn ich jetzt keinen Bio-Apfel habe, vielleicht drüber kommen oder ähnliches. Grundsätzlich Obst und Gemüse waschen vor dem Verzehr immer eine gute Idee. Und beim Tee ist es so, im Laufe der Verarbeitung wird der Tee erhitzt auf über 100 Grad. Ne? Das heißt, die Teeblätter werden erstmal nach der Ernte gedämpft, also beim Matcha, genauso wie beim Blatttee auch. Und danach werden sie aber weiterverarbeitet. Und an irgendeinem Punkt kommt auch mal ein Mensch ins Spiel und verpackt den Tee oder stellt die Maschine ein. Also wir können einfach nicht gewährleisten, dass das komplett ohne Menschenkontakt möglich ist. Das heißt, wir bräuchten eine zusätzliche Sterilisation. Die machen wir beim Matcha nicht, weil es einfach bisher, haben wir da nicht wirklich den Bedarf zugesehen. Und man muss auch sagen, das macht das Produkt auch teurer und nicht unbedingt besser immer. Also wir haben auch ein gewisses Risiko, was wir mit so einer Sterilisierung eingehen. Und deswegen aus QS-Sicht sage ich dir, mach keinen Cold Brew Matcha. Aus der Erfahrung heraus, auch das, was ich in Japan gesehen habe, machen natürlich viele Leute Matcha Cold Brew, so wie sie auch einfach einen ungewaschenen Apfel essen. Das ist dann dein persönliches, deine Entscheidung, die du da machst. Was ich dir für Matcha Cold Brew empfehlen kann, wenn du den kalt trinken möchtest, ganz einfach. Nimm dir 80 Grad heißes Wasser, übergieß es, lass es ein paar Minuten stehen und dann füll mit kaltem Wasser auf. Das ist so der einfachste Weg, wie du einen kalten Matcha zu dir nehmen kannst. Ja, also mit 80 Grad, weil bei 80 Grad bist du dann einfach safe, das ist in Ordnung. Du lässt ihn 5 Minuten stehen und dann, also du musst ja nicht viel machen, dann nimmst du deine 100 Milliliter Wasser und wenn du dann eben den halben Liter dir kalten Matcha für den Sport oder für die Hunderunde, so mache ich das nämlich immer, wenn ich mit den Hunden rausgehe, wenn ich das mache, dann einfach einen Schwupps 80 Grad heißes Wasser und dann mit eiskaltem Wasser nachher auffüllen und so habe ich meinen kalten Matcha. Ich hoffe, das hilft dir, Carolisches.
MyViewFeed fragt, kommen bald neue Special-Matcha-Sorten?
Was genau meinst du mit Special-Matcha-Sorten? Also wir haben mal geprüft in Japan, das war glaube ich letztes Jahr, ob wir einen Matcha mit Aktivkohle schwarz einfärben können. Das hätte ich mega cool gefunden für so einen Black-Matcha. Und die Antwort aus Japan war kollektiv von allen Lieferern gleichermaßen no. Das hat mich leider ein bisschen getroffen. Aber ich weiß nicht, ob du das meinst oder ob es irgendwie so ein. Es gibt ja auch einige Hersteller, die Matcha mit Aromen mischen. Also es gibt dann irgendwie Mango Magic Matcha als Pulvermischung. Ich habe das mal probiert. Ich persönlich fand das jetzt nicht so cool, aber es ist halt Geschmackssache. Es gibt durchaus Leute, die das sehr, sehr gerne trinken. Ansonsten arbeiten wir ständig daran, nochmal einen neuen Ultra Premium Matcha reinzunehmen ins Sortiment. Das sind dann meistens limitierte Qualitäten. Wir hatten vor 2 Jahren einen Matcha aus Wazuka, aus der Nähe von Kyoto. Da gab es ungefähr 1000 Dosen. Dann war der weg. Also es war ein Teefeld, das war 0,4 Hektar groß. Das wurde einmal geerntet und danach war das fertig. Also der hat das dann in Ruhe gelassen bis zum nächsten Jahr. Und dann konnten wir 1000 Dosen einkaufen. Und mehr gab es dann davon nicht. Das versuchen wir auch dieses Jahr wieder. Ob es möglich ist, weiß ich nicht genau. Das hängt so ein bisschen jetzt von der Ernte ab. Also wir sind ja jetzt gerade in der Erntezeit. Das heißt, wir haben unseren vertrauenswürdigen Top-Teebauern des Landes schon gesagt, wenn ihr was habt, dann bitte gerne, wir nehmen das. Das ist aber nicht immer so planbar. Es hängt sehr, sehr stark vom Ernteverlauf ab, von der Jahreszeit, vom Klima, ob es in diesem Jahr möglich ist oder nicht. Noch kann ich nicht sagen, wir geben uns aber Mühe.
Hasi Goreng, sehr schöner Nickname übrigens, fragt, wieso ist so viel Zucker in der Matcha-Vollatte-Mischung?
Hasi Goreng, sehr, sehr cooler Name. Ja, die Matcha-for-Latte-Mischung. Und du sagst das genau richtig, Christiane. Es heißt nämlich nicht Matcha-Latte, sondern Matcha-for-Latte. Das hat nicht nur rechtliche Gründe, warum wir es so nennen müssen. Wir haben damals überlegt, das ist schon übrigens ein sehr, sehr, sehr lange erhältliches Produkt. Also den haben wir jetzt nicht erst letztes Jahr aufgenommen, sondern ich müsste mal gucken, aber da haben wir, boah, ich weiß nicht, ewig haben wir den schon im Sortiment. Das müssen mindestens 7, 8 Jahre sein. Und damals war der Wunsch aus der Gastronomie, hey, wir brauchen etwas, was wir mit heißer Milch vermischen können, um Matcha Latte anzubieten. Also der Wunsch für dieses Produkt kam aus der Gastro und nicht von der Endkundschaft. Und damals haben wir uns überlegt, was machen wir denn? Haben auch mal Versuche gemacht mit einem Milchpulver, also dass wir quasi ne, getrocknetes Milchpulver nehmen und Matcha und Zucker und dass man nur heißes Wasser drauf gibt. Dann war das aber nicht so cool für alle Veganer, die gesagt haben, ja, ich möchte aber nicht Kuhmilch, sondern ich mache das lieber mit Sojamilch oder mit Hafermilch. Das war auch wieder verworfen. Also sind wir letzten Endes dann dabei rausgekommen, dass wir sagen, wir mischen Matcha mit Zucker. Das Pektin, was drin ist, ist nur, damit sich das gleichmäßig mischt. Das hat sonst keinen Hintergrund. Und dieses Produkt ist eigentlich ein Gastro-Produkt, was dann der Gastronom oder die Gastronomin vor Ort mit heißer Milch oder pflanzlicher Milchalternative einfach mischen kann. Ne, denn in der Gastronomie gibt es einen goldenen Grundsatz, je weniger Handgriff und Zutaten ich habe, desto besser. Ne, weil natürlich, stell dir vor, es kommen dann 15 Leute, so wie wir mit der Tegeschwendner-Reisegruppe, ne, kommen auf einmal 11 Personen und sagen, ich hätte gerne 11 Matcha-Latte. So, dann bist du natürlich überfordert. Und wenn du dann pro Matcha-Latte einfach 6, 7 Zutaten hast, dann ist das sehr, sehr, sehr aufwendig und das würde hinten raus sehr teuer werden. Deswegen haben wir hier Matcha und Zucker gemischt in einem Verhältnis, dass es für den Gastronom leicht ist, daraus eine Matcha-Latte zu machen. Es gibt aber durchaus auch die Möglichkeit, ne, also es gibt auch Gastronomie, die sagen, nee, wir wollen das ungesüßt oder mit Süßung nach Wahl. Die greifen dann in der Regel zu unserer Matcha Culinary. Ne, also da gibt es ja alle Möglichkeiten, die einem offen stehen. Wir haben nur die Erfahrung gemacht, dass dieses Produkt Matcha for Latte, also als Zucker-Premix, das ist unheimlich gefragt. Ich persönlich trinke meinen Matcha-Latte, wenn ich einen trinke, ungesüßt. Das hat einfach geschmackliche Hintergründe. Ich mag nicht so gerne Zucker im Tee. Liegt aber auch daran, dass ich pro Tag 2 Liter Tee trinke. Und das würde sehr schnell auf die Hüften gehen. Aber der Bedarf nach dieser gezuckerten Fertigmischung ist extrem hoch und dafür gibt es das. Für alle anderen, die sagen, ja, aber ich will da überhaupt gar keinen Zucker. Ich lebe zum Beispiel zuckerarm oder zuckerfrei. Wunderbar. Dann lautet die Empfehlung, kauf dir einfach einen Matcha Culinary und dann machst du da den Matcha rein und deine Milch oder Milchalternative und dann machst du das selber. Also die Möglichkeit ist immer da für alle, die sagen, ich möchte bewusst auf Zucker verzichten. Für alle anderen, die das gerne süß mögen, für die ist Matcha for Latte da.
Nicole möchte gerne noch wissen, wie bereitet ihr euren Matcha in der Teestube vor, in Mischverhältnis und Menge?
Liebe Nicole, meinst du jetzt in der Teestube zum Beispiel unser Fachgeschäft in Bonn, denn da gibt es eine Teestube, oder meinst du vielleicht unsere Zentrale? Denn, ich weiß gar nicht, ob wir das mal irgendwann erwähnt haben, aber in irgendeinem Podcast haben wir das bestimmt schon mal erzählt, wir haben eine Klingel bei uns im Firmengebäude in Meckenheim und pünktlich um 3 Uhr plus minus die akademischen 5 Minuten drückt irgendjemand aus dem Tee-Einkauf auf diese Klingel und dann klingelt es durch unser Gebäude und alle Personen, die diese Klingel hören, sind eingeladen, bei uns in die Verkostung zu kommen und einen Matcha zu trinken. Also das machen wir. Da hat sich auch herausgestellt, dass alle Leute, die sich nachmittags um 3 einen Matcha machen, eine sehr, sehr, sehr individuelle Dosierung haben. Also wir haben einen Kollegen, der macht bei uns die Produktionsplanung, der verbraucht, glaube ich, eine Dose pro Woche. Also, ne? Schönen Grüße an der Stelle an Tommy. Also das ist, glaube ich, das meiste, was wir haben. In der Regel, also wir wiegen das nicht ab, ehrlicherweise. Wenn wir einen Matcha für uns machen, einfach zum Genuss, wenn wir dann einfach eine Viertelstunde zusammenstehen und ein bisschen erzählen, dann machen wir das einfach so ein bisschen nach Bauchgefühl. Das hängt auch von der Sorte ab. Ne? Mein Kollege Lukas und ich, wir haben jetzt aus Japan natürlich auch ein paar Matchas mitgebracht, die man so jetzt nicht im Großhandel kriegt, also von wirklich Kleinstbauern gekauft für uns. Und da kommt es sehr auf die Sorte an, ob wir eher leicht oder eher kräftig machen. Tendenziell würde ich sagen, ich bin bei mir so etwa bei 3 bis 4 Gramm pro Portion mit etwa 100 Milliliter Wasser. Temperaturmäßig bin ich eher so bei 75 Grad, ne, bis 80 Grad. Aber nicht, also ich mache das nicht heißer, weil es mir dann ansonsten irgendwann zu herb wird. Was lustig ist, weil ich sehr gerne auch alkoholfreies, herbes Bier trinke. Aber egal. Das heißt, das ist so meine Rezeptur. Wenn wir das jetzt in der Teestube machen, zum Beispiel in Bonn, also da gibt es festgelegte Rezepte, da wird der Matcha abgewogen und wird zubereitet. Das muss natürlich auch geschehen, um jeden Matcha oder Matcha-Latte im Ausschank auch gleich zu machen. Also wenn ich das nach Bauchgefühl mache, dann schmeckt dir heute der Matcha Latte anders als morgen. Das muss natürlich anders sein. Und da gehen wir in der Regel von 2 bis 3 Gramm aus mit 100 Milliliter Wasser und dann entsprechend auf 200 bis 250 Milliliter Milch oder Milchalternative aufgefüllt. Also 2 bis 3 Gramm Matcha, 100 Milliliter Wasser, der Rest ist dann Milch. Ja, und das ist eine gute Herangehensweise, hängt auch ein bisschen, wie gesagt, von dem verwendeten Matcha ab. Wenn du einen Culinary nimmst, der ist ein bisschen herber, da brauchst du wahrscheinlich etwas weniger. Wenn du jetzt einen Matcha Sei oder Jaku nimmst, dann brauchst du vermutlich ein bisschen weniger. Aber sei gewarnt, wenn du einmal mit Matcha anfängst, dann irgendwann wird die Dosierung immer höher, weil es einfach so lecker schmeckt.
Wir haben noch eine letzte Frage für heute und die kommt von Hasi Goreng. Wieso gibt es kein Geschmacksprofil?
Geschmacksprofil. Hasi Goreng, was willst du mir damit sagen? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Wenn man den Begriff Geschmacksprofil in eine Suchmaschine der Wahl eingibt, dann findet man in aller Regel so eine sogenannte Spiderweb-Analyse. Wer jetzt keine Ahnung hat, was eine Spiderweb-Analyse ist, einfach mal bitte in die Suchmaschine eingeben und Enter drücken. Also ein Geschmacksprofil wird häufig in der Lebensmittelsensorik verwendet, um bestimmte Attribute innerhalb eines Lebensmittelsortimentes darzustellen. Ne? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, also im Kaffee ist das ganz, ganz, ganz üblich, dass man sagt, ne, wie ist das Verhältnis von Würzigkeit, Nussigkeit, Bitterkeit, Säure, Fruchtigkeit und so weiter. Also wenn man zum Beispiel Kaffeebohnen kauft, dann findet man häufig ein Geschmacksprofil wie Haselnuss, Mandarine, Vollmilchschokolade und so weiter, um einfach zu versuchen, dieses Geschmacksprofil, was diese individuelle Bohne hat, zu beschreiben. Immer im Verhältnis zu anderen Kaffeesorten. Also das muss man immer sagen. Also natürlich wird ein Kaffee nicht nach Himbeeren schmecken, sondern diese bestimmte Kaffeebohne hat Anklänge an Himbeere. So, das machen wir beim Tee in der Regel nicht. Das stimmt. Das hat den einfachen Hintergrund, dass es im Tee nicht üblich ist und auch im Verkauf oder in der Kommunikation mit unseren KundInnen ist es nicht üblich, diese Geschmacksprofile nach außen zu geben, weil sie oft sehr komplex sind und weil die Vielfalt an Tees, die wir haben, also von grünem Tee, weißem Tee, Schwarztee, Oolong bis hin zu Kräuter, Früchte, Räubustee, also das ist so komplex, dass sich dieses Geschmacksprofil, wenn überhaupt, nur für eine Kategorie, zum Beispiel Schwarztee oder Grüntee. Ne, da würde sich das tatsächlich irgendwann mal lohnen, wenn man sehr tief in der Materie ist. Häufig haben wir aber erlebt, dass es ganz, ganz viele Tee-Einsteigende überfordert, wenn wir sagen, ja, der hat Anklänge an Haselnuss, Schoko und dann probieren das, ja, nee, das schmeckt aber irgendwie nach Schwarztee. Ja, das ist schon richtig. Das ist Schwarztee, aber der hat ganz hinten Anklänge an Haselnuss. So, das ist ein bisschen overwhelming für viele Leute und deswegen gibt es das traditionell im Tee tatsächlich nicht. Wir haben vor einigen Jahren mal so ein Sensorik, also ein Aromenrad entwickelt für die Beschreibung von Tees anhand eines Aromenrades, aber Geschmacksprofile, wie wir sie in der Sensorik sonst finden, gibt es beim Tee eigentlich nicht. Also ich kenne keinen Teehändler, der das macht. Spannend ist das auf jeden Fall. Wer weiß, wo wir in 5 oder 10 Jahren sind in der Geschmacksbeschreibung. Aber aktuell freue ich mich eher über alle Leute, die schon mal einen Sencha von einem Bancha, von einem Gunpowder differenzieren können. Weil für viele ist einfach die Teewelt noch sehr neu und sehr überfordernd. Und die stehen dann davor und sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und da ist einfach der Gang ins Fachgeschäft ganz, ganz wichtig, dass man sich vor Ort mal berät, mal schnuppern kann und auch mal eine Probe mitnehmen kann.
Der Tee des Monats.
Unser Tee des Monats. Wie könnte es passender sein zu dieser Community-Podcast-Folge? Ich wage mal die Unterstellung an meine Kollegin Christiane, dass sie das genau so getimt hat. Denn der Tee des Monats ist unser neuer Matcha Co. Der ist gerade ganz, ganz, ganz neu bei uns in den Geschäften und online erhältlich. Den haben wir gerade ausgesendet. Der ist, glaube ich, sogar angekommen, als Lukas und ich in Japan waren. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Hat die Artikelnummer 785 und kommt in der 50 Gramm Ziploc-Tüte. Also die ist wieder verschließbar, nicht in der Dose und kostet 19,80 Euro. Und für wen ist der Matcha Co. jetzt eigentlich geeignet? Für alle Vieltrinker, für alle Leute, die gerne Matcha trinken, die gerne auch mal ein Matcha Latte oder ein Smoothie oder ein Milchshake oder sonst was damit machen. Denn der ist im Vergleich zu unserem Einstiegs-Matcha Sei, der kommt in der Dose, etwas günstiger. Das hat zweierlei Gründe. Zum einen kommt er, wie gesagt, nicht in der Dose, sondern in der Tüte. Das spart uns schon mal ein bisschen Verpackungsmaterial und Kosten. Und der Matcha Co. ist anders als die anderen Matcha aus konventionellem Anbau. Heißt aber nicht, dass er schlechter ist, sondern der wird genauso im Labor geprüft, wie unsere Bioprodukte auch. Geht ganz normal bei uns in die Qualitätssicherung und wird im Labor auf Herz und Nieren geprüft. Aber man muss einfach sagen, dass Bio-Tees immer noch ein bisschen teurer sind und deswegen können wir hier diesen schönen Preis von 19,80 für 50 Gramm für Original-Japan-Matcha realisieren. Also unbedingt ausprobieren, wenn ihr Matcha-Fans seid, der neue Matcha Co. jetzt erhältlich.
Über den Tassenrand hinaus.
Das Thema Matcha und Rezepte ist ja irgendwie immer allgegenwärtig. Ne? Matcha kann man ja sehr, sehr gut pur trinken, aber Matcha wurde vor allen Dingen durch Matcha Latte populär, muss man einfach mal ganz klar sagen. Ist auch das in der Gastronomie am häufigsten bestellte Getränk, ist Matcha Latte. Manchmal findet man auch als Matcha Cappuccino oder sonst was. Matcha hat durch seine Pulverform die ganz, ganz großartige Eigenschaft, dass es sich wunderbar als Zutat in Rezepten eignet. Also in Japan selber, ich habe es wahnsinnig genossen, nicht nur Matcha zu trinken, sondern Matcha auch die ganze Zeit zu essen. Also wir haben dort Matcha Softeis gegessen, Matcha Käsekuchen, es gibt Matcha Nudeln, also Cha Soba, die gibt es vor allen Dingen in Uji, in der Nähe von Kyoto. Da wird also Matcha in den Nudelteig mit eingearbeitet, gibt eine richtig, richtig geile grüne Farbe. Es gibt Matcha Mochi, also diese Reiskuchen. Es gibt Matcha Waffeln, Matcha Pfannkuchen, also ihr merkt schon da draußen, es gibt alles mit Matcha. Und das ist das Schöne, denn aufgrund seiner sehr, sehr, sehr feinen Vermahlung lässt er sich wunderbar auch eben als Zutat in Rezepten verwenden. Wer da mal was ausprobieren möchte, auf www.trezepte.com haben wir eine ganze Sammlung von ganz, ganz tollen Matcha-Rezepten. Wer da kreativ sein möchte, darf sich da gerne austoben. Viel Spaß beim Kochen und Backen. Wahnsinn. Wir haben hier eine knappe Stunde geredet, wobei mit wir meine ich vor allen Dingen ich, denn ich habe eure Fragen beantwortet. Herzlichen Dank für diese sehr, sehr schönen und sehr, sehr guten und wichtigen Fragen. Man merkt, es gibt Leute da draußen, es gibt Tee-FreundInnen, die sehr, sehr, sehr schon im Matcha-Game drin sind. Schön, dass es euch gibt da draußen. Genauso schön, dass es euch Tee-Neulinge da draußen gibt, die gerade vielleicht durch den Hype, der weltweit stattfindet, durch die Medien, durch Social Media oder weil einfach eine Freundin oder ein Freund euch mal mit einem Matcha Latte abgeholt hat, mit diesem Thema in Berührung gekommen sind. Ich finde es toll, Matcha erlebt gerade den größten Boom, den ich je erlebt habe. Ich bin seit über 20 Jahren im Teehandel, verkaufe auch seit über 20 Jahren Matcha, kenne das also schon seit meiner Ausbildungszeit. Aber die Nachfrage und auch das Wissen um den Matcha und auch die Wertschätzung, die sind in den letzten anderthalb Jahren wirklich explodiert. Das finde ich toll. Das macht mir natürlich das Leben leicht, wenn ich nach Japan reise und sage, ja, in Deutschland wird ganz schön viel Matcha getrunken und vor allen Dingen japanischer Matcha. Das finde ich super. Es hat natürlich auch Schattenseiten. Ne? Das heißt, der weltweite Bedarf bringt die Produzenten vor Herausforderungen, die es vor 5 Jahren noch nicht gab. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Lieferanten vor Ort einen langfristigen Matcha-Weg gehen können. Einen grünen Weg, einen sehr leckeren grünen Weg, wie ich finde. Und euch allen da draußen, allen Zuhörenden, viel Spaß beim Matcha ausprobieren, beim Matcha weitertrinken, beim Einstieg in diese knallig grüne Geschmackswelt. Danke für eure Fragen und bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast Einen im Tee mit von Theke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.